Red Bull stellt die Ordnung wieder her. Doppelsieg in Japan heute. Die Rennanalyse bei Overtake. Konnichiwa, guten Morgen und hallo, herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch hier herzlich begrüßen zur Rennanalyse des Großen Preis von Japan 2024. Und ja, ich hoffe, ihr habt es alle geschafft, rechtzeitig aufzustehen. Die, die es nicht geschafft haben, wir werden heute für euch natürlich das Rennen besprechen und was das Ganze für Auswirkungen für die restliche Saison haben könnte. Und wir, endlich, wir haben es geschafft. Es ist Rennanalyse und ihr wart es jetzt gewohnt. Also sitzen nur zwei Leute hinter dem Mikrofon, aber nein, wir haben es geschafft. Wir haben uns sogar hinter einem Mikrofon versammelt, haben zusammen den Grand Prix geschaut. Ich darf ganz herzlich begrüßen an meiner Seite Matti.
Hallo.
Und endlich auch René.
Hallo.
Ja, bis jetzt hast du dich vor jeder Rennanalyse drücken können, René. Jetzt haben wir es doch geschafft, dich unter Raufen und Fesseln haben wir dich in das Mikrofon gezerrt. Würdest du sagen, hat sich's Aufstehen gelohnt?
Es gibt doch nichts über gutes Comeback. Aufstehen hat sich, glaube ich, schon gelohnt. Wir haben eine Red Flag erwartet, die habe ich bekommen. Durch Regen, was eigentlich meine Erwartung gewesen wäre. Nö, Rennen hat gute Momente gehabt.
Hat gute Momente gehabt. Wir werden mal schauen. Matti, siehst du das ähnlich? Genug gute Momente für ein gutes Rennen?
Ja, wir haben den vierten Doppelsieg dieses Jahr gesehen.
Das hat es auch noch nie gegeben.
War also mega spannend. Es gab nur ungefähr 21 Sekunden zwischen Platz 1 und Platz 3. Platz 3 war tatsächlich ein bisschen spannender als die ersten beiden Plätze. Ansonsten war es fast absehbar, oder? Wer irgendwo landet.
Also man muss ja auch sagen, Leute, die versucht haben zu materialisieren, dass Red Bull nach den Problemen im letzten Rennen, also dem schlussendlich eigentlich den DNF von Max, nicht da wieder auf die Erfolgsspur kommt, die ja wurden herbe enttäuscht, aber ich glaube, das war auch ein bisschen sehr optimistisch zu denken, dass da jetzt alles ein bisschen näher zusammenrückt oder vielleicht auch an die Updates von Red Bull dann komplett nach hinten losgehen. Das hat sich nicht bewahrheitet. Man hatte im Qualifying den Speed und man hatte im Rennen den Speed. Max und Checo eben auf Platz 1 und 2 sehr ungefährdet. Ich glaube, es war wieder so selten hat man Red Bull-Autos eigentlich auch selten in einem Rennen gesehen.
Genau, also ich kann mich in Runde 17 haben wir einmal auf ein Insert geschaut, da war Max genau 17 Sekunden vorn. Also im Prinzip, das Auto funktioniert. Adrian Newey hat zufrieden gelächelt bei der Siegerehrung. Die Updates sind hervorragend, das Team funktioniert, die Strategie, die Boxenstopps. Das ist eine tadellose, ideale Leistung. Also ich sehe hier keinen Zusammenbruch, keine Trendwende. Die Gerüchteküche ist auch erkaltet, hätte man gesagt. Ich glaube, da verändert sich nichts mehr bei Red Bull. Die Ordnung im Team scheint wieder klar hergestellt zu sein.
Und Checo ist konstant, sogar im Qualifying, ja. Platz 2 geholt, sogar sehr knapp nur hinter Max. Muss sehr befriedigendes Wochenende auch für den Mexikaner gewesen sein, oder Matti?
Ja. Wenn der so weitermacht, kriegt er seinen Vertrag wieder. Ist brav.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Platz 2, der hat da knapp 10 Sekunden Vorsprung gehabt auf dem Platz 3. Was willst du mehr? In Australien hat auch er Probleme gehabt. Deswegen ging sich da kein Podium aus. Aber wie man sieht, wenn der Red Bull, wenn der Wagen funktioniert, funktionieren auch gerade beide Fahrer. Ich muss auch sagen, es hat nicht so gewirkt, als hätten sie irgendwie Probleme gehabt, irgendwann das Tempo nicht anziehen zu können. Ich glaube, es sind auch beide Fahrer nicht ans Limit gegangen. Bei der Teamstrategie, muss ich auch sagen, kann man einfach sehr konservativ sein. Du musst gar kein Risiko eingehen. Sie haben keinen Undercut machen müssen, immer reagieren können, weil genug Abstand war. Ja, was will man mehr? Ich meine, da kannst doch keinen Strategiefehler dann machen. Mhm. Das Einzige, wo sie was verpatzen hätten können, wäre die Box selber gewesen. Aber dass der Red Bull seit Jahren das beste Team ist, einfach hat man dann wieder gesehen. Ich glaube, es waren fast alle Teams bei 2,4 Sekunden Standzeit und dann hat Red Bull einmal 2,0 gehabt und einmal 2,1 gehabt. Also ja, perfekt.
Ja, kein Jetlag auf jeden Fall da. Im gesamten Red Bull-Team, da hat alles genau nach Uhr funktioniert. Jetzt nur kurz, weil du sagst, Checo Perez wahrscheinlich den Vertrag mit der Leistung, das hat er auch schon geheißen von Helmut, ja, wenn die Leistung passt, wenn er so fährt wie in den ersten Rennen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, ihn auszutauschen. Ist natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, der mangelnden Konkurrenz, durch den man ihn ersetzen könnte, in-house zumindest, geschuldet. Wir hatten in der ersten Runde gleich einen Crash und da war, sage ich mal, war ja auch einer beteiligt, den wir schon, sagen wir, vor knapp einem Jahr als ziemlich sichere Nachfolger von Checo Perez gesehen haben, Danny Ricciardo, im Crash mit Alexander Albon, für beide schon nach einer Runde das Rennen beendet, war unglücklich, Danny am ersten noch die Schuld zu geben, hat nach rechts, hat quasi Albon, glaube ich, nicht gesehen und ist es zum Kontakt gekommen, beide in der Wand gelandet, auch der Auslöser dann für die rote Flagge und den Restart, hilft der Daniel Ricciardo Vertragsverlängerung-Kampagne nicht unbedingt, oder?
Nein, also man sieht ja immer Liam Lawson hinter ihm stehen, der wittert, glaube ich, seine Chance. Ich mag ihn Honey Badger sehr gern, aber also, gefühlt, die Prime scheint vorüber zu sein. Er tut sich wieder schwer, das ja mit dem Auto auch, ich meine, der ist nicht wahnsinnig toll.
Man muss sagen, ja, er ist vielleicht nicht der anpassungsfähigste Fahrer, muss man noch sagen. Das Auto ist nicht toll, aber der Abstand zu Yuki, ich meine, das Qualifying ist so zu groß. Das Qualifying war gut, da war es knapp. So, ich meine, ja, das war halt dann blöd, dass er ausgeschieden ist, während Yuki in Q3 gekommen ist, mit Platz 10 und 11. Aber da war wenigstens ein bisschen Hoffnung. Jetzt hätte mich sehr interessiert, was möglich gewesen wäre. Yuki ist schlussendlich Platz 10 geworden, hat einen Punkt beim Heimrennen geholt, was natürlich das absolute Maximum für das Team aktuell ist. Und ich glaube, das wird schon gefeiert wie ein Sieg, weil man weiß, dass es nach vorne nichts mehr geht. Jetzt ist dann halt nur noch die Frage, ja, wie holt man da aus dem zweiten Auto noch die Topleistung raus?
Da ist der Danny, glaube ich, leider im Moment gerade der Falsche.
Ja,
wenn man ihm sich anschaut, wie er sich letztes Jahr getan hat, wo er dann kurzweilig in dem Auto gesessen ist, weil so lange war es ja dann schlussendlich auch nicht, weil er hat sich die Hand gebrochen gehabt in den Niederlanden. Da ist ja für ihn auch 3 Rennen, glaube ich, der Liam dann eingesprungen und hat ja praktisch die Denton-Leistungen gebracht, wie der Danny. Von dem her bin ich da sehr gespannt, wie lange man ihm Danny die Zeit gibt. Eins kann man sicher sagen, ich glaube, dass seine Chancen praktisch jetzt schon vorbei sind, um im Gespräch zu sein für das Red Bull Cockpit.
Ja, das
sowieso. Das würde, wenn dann jetzt, nur der Yuki bekommen, wenn man nicht mit dem Checo, wenn man das Haus intern lösen will, dann würde das, glaube ich, jetzt einfach nur mehr der Yuki kriegen. Weil schlussendlich hat der Yuki im Rennen in Danny alle 4-mal geschlagen, bis auf, wenn man es so sieht, im ersten musste er ja zurückstecken, warum auch immer, und den Danny vorbeilassen. Was da für mich immer noch keinen Sinn
ergibt. Aber es gibt, ich würde sagen, es macht die Wahrscheinlichkeit, dass Yuki Checo ersetzt, vor allem in der aktuellen
macht Form, auch keinen, macht Sinn, weil, keinen Sinn, weil es funktioniert bei Red Bull. Der Checo weiß ganz genau, dass er der Nummer 2-Fahrer ist. Ich glaube, wenn der Yuki ist jünger als der Checo, in einer anderen Phase seiner Karriere, der Checo weiß, er kann da wirklich jetzt regelmäßig mit guten Leistungen Podien holen, die ihn zu einem sehr erfolgreichen Formel-1-Fahrer machen einfach. Der Yuki ist wesentlich jünger, ungefähr, weiß nicht, 10 Jahre jünger. Der will da wahrscheinlich, die Ambition ist wahrscheinlich eine andere.
Und will ein Restaurant nämlich aufzumachen, das ist die Ambition beim Yuki.
Die Kohle zu verdienen und das Restaurant zu gründen in Tokio.
Ja, naja, aber da ist die Gefahr wahrscheinlich einfach größer, dass er ihm Max vielleicht einmal ins Auto fährt und du brauchst ja nur einen zweiten Fahrer. Von dem her, never change a winning team, bin ich immer noch der Meinung.
Na, absolut, solange du das safe deinen Konstrukteur-Titel machst und safe den Vize-Weltmeister holst, ändert genau nichts.
Außerdem glaube ich, dass die Fahrer, die gerade frei werden nächstes Jahr, von außen zumindest Einnahme größer wäre und das wäre unser Platz 3.
Genau, Dame sollte ganz oben auf allen Listen sein, wenn es darum geht, einen Fahrer zu verpflichten, denn er fährt gerade, glaube ich, in der Form seines Lebens, Carlos Sainz, befreit, fährt er auf, nach eigenen Worten, holt das 3. Podium der Saison.
Im dritten Rennen.
Im dritten Rennen und schlägt wieder seinen Teamkollegen, kommt vor Charles Leclerc ins Ziel. Charles hat schon letzte Woche geredet darüber, dass es natürlich toll fürs Team ist, aber er würde lügen, wenn er glücklich über diese Ergebnisse ist. Jetzt ist das wieder passiert. Gefühlt schlägt das auch schon auf die Leistung nieder. Wir haben normalerweise einen unfassbar starken Qualifier, Charles Leclerc, der dieses Mal hinter seinen Teamkollegen sich qualifiziert hat. Könnte das auch auf die Stimmung und auf die Gedanken von einem Charles Leclerc schlagen?
Ich denke mal, er weiß, dass er jetzt einen Vertrag hat. Nächstes Jahr kommt der Lewis. In Gefahr ist er ja nicht grundsätzlich, der Schal. Natürlich wird es ihn anzipfen, aber in Wahrheit hat er seine Aktien ja gut gespielt. Er hat seinen Vertrag, Simon Carlos rausgehauen. Und ich glaube, bin immer noch der Meinung, dass er im Vergleich zum Lewis überlegen sein wird, weil der Lewis gefällt mir momentan in seiner Form auch nicht so. Ich meine, gut, der hat wahrscheinlich jetzt auch ein Motivationsproblem im Mercedes.
Das ist ja eben das Schwierige. Ich glaube, er weiß, er ist im Niemandsland, der Lewis, mit dem Auto geht nach vorne nichts.
Ja.
Nach hinten bist auch irgendwie abgesichert. Und er weiß, er hat einen neuen Vertrag an einem wesentlich besseren Team im Moment.
Du merkst ja, wie heute war ein Funkspruch, der Lewis sagt, naja, kann ihn George eh vorbeilassen, ist kein Thema.
Ja, weil ihm auch bewusst war, er fährt ja nicht ums Podium. Ich glaube, der Lewis hat genug Podien. Mhm. Es ist ihm relativ wurscht, ob er jetzt Fünfter, Sechster, Achter wird, weil es nach vorne einfach, ja, das.
Ich glaube, das ist ja egal. Der hat schon alles gewonnen, was man gewinnen kann.
Du meinst, wenn er nicht aufs Podium fahren kann, ist es ihm wurscht, ob er 6, 7, 8 wird, dann.
Glaube ja.
In diesem Jahr glaube ich tatsächlich, dass es ihm wurscht, weil er eben den neuen Vertrag hat. Er muss dieses Auto auch nicht mehr weiterentwickeln. Sie werden sich ab der Hälfte auch dann wahrscheinlich nur mehr auf den George konzentrieren, weil sie eben niemands Land sind, Mercedes. Die fahren ja nicht realistisch vorne mit.
In Wahrheit so den 9. 10. Platz haben sie immer safe, also schlechter können sie nicht sein. Und dann ist nur noch die Frage, was chirurgisch dort passiert, ob sie einen Aston Martin oder vielleicht einen McLaren besiegen können.
Es ist vielleicht was anderes.
Ferrari und Red Bull sind nicht so richtig.
Ja, da vielleicht noch eher Ferrari, wenn Mercedes so ein Lucky Punch gelingt, wie es McLaren letztes Jahr passiert ist. Mhm. Wenn du ein Update bringst, das schlagt so ein, dass du auf einmal was erwischt und du fährst zumindest um den einen Podiumsplatz mit. Dann, glaube ich, würdest du in ihm sofort wieder so ein Feuer entfachen. Das haben wir beim Nando ja auch gesehen. Sobald der letztes Jahr da ums Podium mitfahren hat können, war der sowas von dabei. Aber der ist so viele Rennen gefahren, der fährt seit 20 Jahren Formel 1. Das da hinten herumkumpeln, das interessiert den halt einfach nicht.
Ja, es ist frustrierend, der Funkspruch, nachdem er eine halbe Sekunde langsamer war als Polmann, Max Verstappen, war dann auch so, ja, wo ist da die halbe Sekunde? Ich würde sagen, am realistischsten ist sie, dass es im Auto ist, nicht auf der Strecke, sondern im Auto. Und ja, da kann Mercedes aktuell nicht mithalten und da sage ich mal, ohne Glück und Fehler der anderen in die Top 5 vorstoßen. Schlussendlich ist es dann geworden, Platz 7 und Platz 9. 9 halt mit Lewis halt wirklich der letzte Platz der oberen Hälfte so von den Top-Teams, muss man sagen, plus Fernando Alonso. Und George noch im Infight mit Oscar Piastri hat dann noch in der letzten Runde den 7. Platz geholt. Ja, ist gefühlt natürlich zu wenig für Mercedes. Ich habe oft das Gefühl, dass sie so in der zweiten Saisonhälfte doch nochmal erstarken können. Ob es dann für die Konstrukteurs-WM zu spät ist und da wirklich noch einen Platz gut zu machen, kann natürlich sein. Aber wir haben viele Rennen und Mercedes hat doch bewiesen, dass er sich immer wieder in der Weiterentwicklung eines Autos auszeichnen können. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann doch noch für die Deutschen möglich ist, dass sie da ein bisschen näher ranrücken und dass sie dann doch noch vielleicht wieder um an eben den 3. Platz zumindest mitfahren können. Red Bull ist außer Schlagreichweite, glaube ich, für alle Teams in diesem Jahr. So einen abgeluchsten Sieg wie in Melbourne, das wird die Ausnahme bleiben. Wir haben dann natürlich noch McLaren unter den Top-Teams eben schon genannt. Lando Norris 5. war ein bisschen ein Wildcard in diesem Rennen. Wir haben ihn auf Platz 3 nach einem starken Qualifying gehabt. Hat dann auch eine etwas andere Strategie gefahren als die meisten anderen. Ist sehr früh gestoppt. Hat nach einem gut funktionierenden Undercut ausgesehen. Hinten raus dann aber ein Einbruch. War das strategisch oder leistungstechnisch zu sehen?
Strategisch. Ich fand den ersten Stint eigentlich sehr gut. Man hat mit dem frühen Stopp da doch ein bisschen die anderen durcheinander gebracht, weil McLaren sehr früh gestoppt, Ferrari mit Charles dadurch sehr spät gestoppt. Das waren die einzigen da, die so diesen Ausreißer gehabt haben. Mir hat das vom Lando gut gefallen. Ich fand aber, dass man den zweiten Stopp zu früh angesetzt hat. Lando hat selber dann gefunkt, ob das nicht ein bisschen früh ist, ihn reinzuholen. Und ich finde, hätte man da den Stint verlängert, wäre vielleicht mehr drinnen gewesen.
Genau, gleichzeitig mit Charles reinkommen war irgendwie schwierig, weil der ist ganz elegant vor ihm rausgekommen. Für Charles war das eigentlich ein super Manöver.
Muss man sich einen Stopp dann gespart hat, der Charles
einfach. Ja. Ferrari ist strategisch richtig, richtig gut, wenn es halt der Fred Vasseur am Ruder ist, muss ich sagen.
Und das war immer ein großer Kritikpunkt, auch, den wir davor geäußert haben, und da haben sie was gemacht.
Absolut. Ja. Also Fred Vasseur hat den Laden für mich besser im Griff, als das Binotto gehabt hat. Also der Trend zeigt nach oben bei Ferrari, finde ich
richtig. Ja, finde ich, da sieht man halt jetzt auch, was möglich ist durch gute Strategien und, sag ich mal, auch ein deutlich haltbareres Auto. Also wir haben die großen Probleme im Ferrari jetzt aktuell noch nicht mehr, auch Ende letzter Saison sehr konstant gefahren. Wir haben diese Motorenprobleme nicht und kleinere Mängel oder so, die fallen nicht mehr so ins Gewicht jetzt. Man hat Strategien, man hat die Fahrer, die konstante gute Leistung bringen. Für die ist alles gut. Es ist eigentlich, steht nur im Weg, dass du halt ein Team hast wie Red Bull, das eine Jahrhundert-Performance hinlegt mit der Dominanz, wobei das ein bisschen dann halt untergehen. Das schmälert aber natürlich nicht die Leistung bei Ferrari, wo wirklich aktuell alles gut läuft. Ja, immer auf dem Podium, jedes Rennen aktuell. Und ja, der Luxus, dass du, sag mal, dass dein Fahrer, den du raushaust, hat gesagt, um ihn durch einen siebenfachen Weltmeister zu ersetzen, der fährt halt aufs Podium. Das ist halt auch ein Luxusproblem. Das ist halt
sehr schwierig. Was hättet ihr gemacht? Du hast die Möglichkeit, siebenfachen Weltmeister zu holen, vor der Saison jetzt natürlich auch. Du weißt ja nicht, dass der Carlos dann auf einmal jedes Mal dein eigentliches Zugpferd auch schlägt dann. Eigentlich muss man ja den siebenfachen Weltmeister holen, wenn er
verfügbar ist. Ja, und du hast ja auch nicht Charles raus und behältst Carlos. Hast du zu viel auch schon in Charles investiert. Und das ist, ich glaube auch, wenn das hätte man noch diesen Lewis-Deal, den muss man vorrechnen, ehrlich gesagt. Das muss man marketingtechnisch gerne vorrechnen, den muss man, was erwarten sie jetzt noch hinten raus, was kann er besser? Was ist das Versprechen dahinter? Das hätte man mir jetzt wohl vorrechnen müssen. Weil, ja, außer dass ich noch ein paar Leiberl, wo Lewis Hamilton draufsteht, verkaufe, das würde ich auch gerne. Vielleicht ist es der Puma-Deal mit Ferrari und Lewis, ich weiß es nicht. Also da muss irgendwas dahinter stecken, weil viel Geld werden sie ihm bezahlen. Also ein billiger Upgrade von dem siebenfachen Weltmeister ist es ja nicht. Deswegen.
Na, und hungrig sind die anderen beiden Piloten auch gewesen. Ja. Also am Ende des Tages ist es ja das Auto. Also Carlos, Lewis, Charles, die können alle gut Auto fahren. Wenn dann aber das Auto nicht funktioniert, das ist jetzt im Mercedes, dann bist du da als siebenfacher Champ chancenlos. Kannst du über den 9. Platz,
unter Anführungszeichen. Man hat halt bei Carlos, sage ich mal, einen Deckel der Entwicklung gesehen, wo man dann sagt, um über diesen Hump rüber zu kommen, da reicht es nicht. Und den ersetzen wir jetzt durch Lewis Hamilton, weil da ist das Versprechen groß, sage ich mal. Du weißt, das kann passieren mit ihm, wenn das Auto passt. Wenn sie jetzt noch ein bisschen mit dem Auto schrauben, Red Bull, weiß nicht, irgendwer einen Schraubenzieher im Motor vergisst, 8-mal in der Saison, dann kann auch Ferrari Weltmeister werden, das ist keine Frage. Aber schauen wir mal, wie es dann eben nächstes Jahr dann wirklich ausschaut. Oscar Piastri natürlich auch noch bei McLaren, war im Infight am Schluss mit George Russell. Davor lange gefightet gegen Fernando Alonso, der Sechster geworden ist, der natürlich stark profitiert hat vom Piastri-Russell-Fight hinter ihm. Aber auch für Fernando ein starkes Rennen, holt das Maximum, ich glaube mehr als das Maximum, glaube ich, raus aus diesem Aston Martin, was nur geht.
110%, oder? Wenn man immer ihn an seinem Teamkollegen misst, ist er unglaublich stark.
Da, der Fernando im Red Bull, ha? Gegen Max, das ist ja da mal eine spannende Saison.
Ich glaube, da hast du wirklich eine spannende
Saison. Aber da hast du den Max vielleicht dann das 26 nicht mehr in dem Auto. Ja, genau. Das ist vielleicht das Problem da.
Ja, Helmut und Max bei Mercedes dann.
Ja, Piastri, aber auch unauffällig, oder?
Ja, sehr. Also ja, ich finde irgendwie so diese Magie der letzten Saison ist irgendwie jetzt nicht da. Man sieht mehr, dass Lando doch, sage ich mal, noch eine Spur weiter ist in der Entwicklung.
Lando hat sich, ich habe das Gefühl, ja. Lando hat den Schritt gemacht, der hat gemerkt, ui, da ist ein anderer junger Fahrer, Lando ja selber erst 23, ja. Da ist ein anderer junger Fahrer, der auch sehr gute Leistungen bringt und er muss sich jetzt steigern, weil sonst verliert er vielleicht diesen Nummer 1 Status und ich finde, das hat Lando bis jetzt in den ersten 4 Rennen ganz klar sich stark gesteigert nochmal. Also das ist jetzt, vorher waren sie meistens immer um denselben Platz, keine Ahnung, wenn der eine Fünfter geworden ist, der andere Sechster geworden. Aber jetzt haben wir da immer so einen kleinen Unterschied zwischen den beiden. Aber ja. Lando gefällt mir da sehr gut. Und Oscar, ja, ist ein sehr braver Teamkollege. Ja, ist jetzt auch nicht weit weg. Ich meine, der eine ist Fünfter, der andere ist Achter geworden, er hat Punkte geholt. Ja.
Die Konkurrenz ist groß. Oscar ist natürlich, sagen wir mal, ist er. Ich glaube, das Talent, das kann man ihm nicht absprechen. Jetzt wird die Entwicklung der nächsten Jahre dann zeigen, ob er dann ein Nummer-1-Fahrer ist oder ob es dann so eine, sag ich mal, böse gesagt, die Carlos Sainz-Karriere ist, wo du dann halt als sehr guter Fahrer jetzt aber doch kein Top-Team führen kannst. Die Frage ist natürlich, was passiert mit einem Lando Norris in Zukunft, was passiert mit Oscar Piastri, was passiert mit Charles Leclerc etc. Mal sehen, aber ja, aktuell macht er alles richtig beim McLaren und wie du sagst, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er, glaube ich, Lando so ein bisschen die Möglichkeit auch gegeben hat zur Weiterentwicklung.
Den nächsten Schritt zu machen.
Genau, er ist der ältere Fahrer jetzt im Dings, er ist quasi der Routinier im Team und das ist eine ganz andere Form der Verantwortungsübernahme, sage ich mal, die er so davor noch nicht hatte. Und das, glaube ich, gibt ihm einen großen Sprung auch dann, was so Reife angeht, was Konstanz angeht und was natürlich, sage ich mal, die Ernsthaftigkeit dahinter angeht. Und das merkt man dann jetzt. Und wenn jetzt McLaren noch so ein bisschen pacemäßig jetzt bei Ferrari dranbleibt oder auch noch eine Spur zulegt, dann haben wir noch, glaube ich, auch wieder auf dem Podium noch in diesem Jahr. Und jetzt kommt, der Matti hat es nämlich hat's gesagt, das ist, wir haben zwischen Platz 1 bis 9 und 10 bis 20 einen unfassbaren Bruch. Ab Platz 10 sind die Fahrer überrundet worden. Und ja, da ist dieser Abfall in diese zweite Liga der Formel 1, würde ich sagen, jetzt sehr, sehr deutlich. Wir haben Yuki schon angesprochen, auf Platz 10 hat einen Punkt geholt mit einer sehr, sehr, sehr braven Leistung. Keine Fehler erlaubt, gute Überholmanöver. Auch das Team natürlich bei einem spektakulären Boxenstopp mit 5 Autos gleichzeitig in der Boxengasse. Als erster rausgekommen, was, glaube ich, sehr wertvoll war.
Direkt hat er sich bedankt auch dafür.
Ja.
Und der Heimkompri, was gibt es Schöneres? Ein Punkt holen im Heimrennen.
Kann man feiern wie ein Sieg.
Ja.
Voll mit dem
die werden sicher heute feiern. Also wenn da heute einer feiert, dann der Yuki mit dem Team. Also das war Gold wert wahrscheinlich, dieser Punkt. Weiß gar nicht jetzt, wenn man sich... Wie viel war denn wert,
der
Punkt?
Stand? Ja, man macht auf jeden Fall Plätze gut auf Haas. Ich meine, jeder Punkt ist da Gold wert. Man hat jetzt 7 Punkte bei Racing Bulls auf Platz 6, Haas mit 4 Punkten. Und ja, also das sind 3 Punkte Unterschied, wenn man damit rechnet, wenn die Top-Teams ins Ziel kommen, dann geht es um einen Punkt. Ja. Wer holt den einen Punkt?
Und wir haben nämlich Williams, Sauber und Alpine ohne Punkte, das heißt 8, 9, 10. Und dieser eine Punkt für die Racing Bulls mit Platz 6, das ist ja praktisch eine Absicherung zumindest für Platz 6 oder 7, weil dass da jetzt der große Schritt von Williams, Sauber oder Alpine kommen und die anderen dann aber im Vergleich gar keinen Punkt mehr machen, ist ja...
Man muss also Haas löblich erwähnen, weil die waren letztes Jahr doch Letzter in der Konstrukteurswertung.
Überleg, wir haben gesagt, die werden Todletzter.
Ja, und die sind jetzt Siebter, also bei Haas sagt, der zeige auch nach oben.
Ja, und vor allem, sie fahren das ganze Rennen über mit, das ist ja auch wirklich das, wir können gleich schauen. Das ist dieses Duell Sauber-Haas, Lance Stroll und die Racing Bulls irgendwie so gefühlt in diesem hinteren, in dieser hinteren Hälfte und sie sind wirklich brav. Nico auf der 11, Kemek auf der 13, man ist natürlich immer wieder in ein bisschen Scherereien da hinten verwickelt, aber das Auto kann durchfahren und das haben wir natürlich mit dem Reifenverschleiß in den letzten Jahren gesehen, dass das nicht immer der Fall war Und jetzt hat man die Pace, man hat auch eine gute Qualifying-Pace und ja, man fährt da definitiv eben um diesen einen Punkt mit. Und falls Strafen oder Ausfälle passieren, wir haben es gesehen in Australien, da holst du dann auch mal ein paar Punkte mehr vielleicht. Mhm. Und das ist nicht zu unterschätzen und ja, Haas sehe ich da deutlich erstarkt und kann man doch noch positiv noch auf die restliche Saison sehen, dass da doch noch Punkte möglich sind. Lance Stroll, 12. holt. Ja, man sieht halt diesen krassen Unterschied, ja, wie schon angesprochen. Der Unterschied zu Fernando Alonso, der ist immens.
Eigentlich müsste er mit dem Auto den Platz 10 fix gebucht haben. Müsste er eigentlich, wenn er besserer Fahrer wäre, weil das Auto gibt es definitiv her.
Offensichtlich, ja. So ja, wie Fernando ja, das fährt.
So, wenn der Fernando stärker ist als die Mercedes in dem Wagen, ja, und auch in Oscar geschlagen hat, im McLaren, wo ich schon sage, dass der McLaren eigentlich das stärkere Paket hat, müsste der Lance
den auf Platz 10 gebucht haben. Ja. Also der darf eigentlich nicht hinterm Haas oder hinterm Racing. Also
schlussendlich der Lance wieder, ich habe das Qualifying ja leider nicht gesehen, aber einen grotten Qualifying
gehabt. Ja, schlechtes Qualifying gehabt. Da haben wir beim Qualifying haben wir ja gehabt, dass die ersten 5 im Q1 ausgeschnitten waren, alle aus unterschiedlichen Teams. Also da hat sich so ein bisschen dann auch einen deutlichen Abstand gezeigt. Ich glaube, da sind ausgeschieden sind Pierre, Show, ich glaube einer der Haas, Lance eben. Das war dann, ja, war, dann merkt das doch einen, dass es doch ausmachen kann, welcher Fahrer drin sitzt. Mhm. Also das ist ja, wir sagen es immer gerne, das Auto. Aber schlussendlich, ja, wenn du da einen Unterschied hast bei den
Du darfst halt nicht hinter dem Alpine die qualifizieren. Weil wenn man die Performance von Alpine anschaut, dann darfst du nicht hinter dem Ocon sein mit dem Aston Martin.
Ja, das so braucht man nicht drüber reden.
Ja, ja, gut, also der Alpine Platz 15 und 16, es ist eine Comedy-Veranstaltung, ja, für mich. Also, dass so ein Auto da fahren, ich glaube, das ist, ich habe das Gefühl, dass die so langsam auf der Strecke sind, dass es selbst wie bei den Haas, ich meine, die schlechten Haas-Zeiten, waren natürlich auch sehr schlecht unter Mick und Mazepin. Aber, also, was du jetzt mit so einem Prestige, also dieser Downfall ist es ja, sagen wir das Prestige, dass du schon bei einem Alpine mitschwimmst, den letztes Jahr noch Podien erfahren. Und wir haben, du hast mit Esteban und Pierre Fahrer, die, sag ich mal, ja, Pierre ist hingewechselt, um von AlphaTauri, um größere Erfolge zu haben. Und Esteban, ja, wartet schon lange auf diese Erfolge. Ich meine, hat auch schon mal gewonnen, also.
Beide.
Ja, gut, Pierre nicht im, zumindest nicht im Alpin. Aber ja, es ist, ja, das ich ist ein das traurig. So. Es ist sehr, sehr da geht's traurig.
Voll bergauf, Platz 15 und Platz 16. man hat die Williams hinter sich gelassen. Einen Racing Bull, einen Sauber, was will man mehr?
Mehrfachen Compris-Sieger Daniel Ricciardo hinter sich gelassen, ja, gell? Es ist, ja, natürlich. Mattis neuer Job in der PR-Abteilung von einem Team wird diesen Podcast absolut nicht beeinflussen. Macht euch da keine Sorgen. Nein, es ist, ja, es ist bitter und ich bin gespannt, ob sich da irgendwas tut
in dieser Saison. Was muss man auch sagen? Wir glaubt hier Vertragsverhandlungen mit den beiden Fahrern. Beide haben nach diesem Jahr keinen Vertrag mehr. Und wen willst du eigentlich in diesen Wagen locken? Und wie willst du dafür sorgen, dass zumindest einer der beiden da bleibt? Weil dass die mehr Potenzial beide haben, als da jedes Mal Vorletzter und Letzter zu werden, wissen wir, sonst hätten sie beide keinen Grand Prix gewonnen.
Die Frage ist, wie viele Plätze in besseren Teams, viel besseren Teams hast du? Du hast potenziell natürlich die Audis und du hast
eventuell den Haas ist besser, eventuell kannst du dich in den Williams setzen. Naja, wer sagt dir, dass das so, weißt du, wie wollen die mich jetzt als Alpine, als Ocon oder als Gasly, wie wollen die mich überzeugen, dass ich bei ihnen bleibe und jetzt nicht beim anderen Team unterschreibe,
wenn die Möglichkeit da ist? Das ist einfach Geld. Geld.
Ja, aber die Frage ist, die sind aber auch beide in einem Alter, wo du vielleicht nicht immer Letzter werden willst. Und weißt du, was ich meine? Wenn du die Chance vom Audi hast, sag, warum sollte ich bei Alpine bleiben?
Natürlich, ein Audi verspricht natürlich mehr und da erwartest du was. Ich meine, der Punkt ist immer, Alpine und jedes andere Formel 1-Team wird immer den Punkt haben, es gibt 20 Plätze. Wenn du es nicht nimmst, nimmt es ein anderer.
Irgendein Jüngling, genau, aus der F2 oder F3.
Ja, das hat ja beim letzten Mal von Alpine beim Nachwuchstalent so gut funktioniert. Also, Oscar, alles richtig gemacht.
Wer den Platz nimmt? Daniel Ricciardo.
Ja, stimmt.
Okay. Ist wieder da.
Aber du hast den zwei, du brauchst zwei Plätze, Gott sei Dank, für Delfin. Also, ne, ich wisst auch, was ich Ihnen
ausfühle. Ich bin fürs Nicolas Latifi also, Comeback.
Da, im Moment, sind wir uns ehrlich, im Moment ist da doch sehr wenig, dass du sagst, die machen jetzt einen Schritt, oder?
Nein, also ich rechne jetzt auch nicht mit groß. Man muss hoffen, dass man um diesen Punkt auf Platz 10 kämpfen kann, noch irgendwann in dieser Saison, damit es nicht ganz so bitter wird. Ein letzter Platz an eine punktlose Saison, ich weiß nicht. Also wann es das letzte Mal bei einem Renault-Alpine gegeben hat, ob es das überhaupt jemals gegeben hat.
Beim Werksteam einfach.
Das ja, ist also das ist, wäre, glaube ich, Katastrophe von ja, historischem Ausmaße.
Hätte man den Ottmar Safnauer doch nicht ausgehauen sollen in Belgien damals, ha? War scheinbar nicht er das Problem.
Glaubst du, freut er sich?
Ja, mit Sicherheit. Ja, Alpine hatte da den Ruf der Intrige. Innerhalb 1000 Leute, komische Führungsstrukturen. Ja. Wie Ferrari einfach nur schlechter.
Langsam, Ferrari langsam. Ja, und sonst Logan Sargeant noch 17. ins Ziel gekommen nach einem Ausflug ins Grün und ins Kiesbett. Sehr recht spät und dann nicht mehr aufholen können, aber immerhin noch rausgekommen hat. Dadurch, sage ich mal, das Rennen ja, vor ein bisschen Chaos bewahrt, ob das jetzt gut oder schlecht für den Zuschauer ist.
Er hat es nicht geschrottet.
Er hat es nicht geschrottet, das stimmt. Geschrottet. Jetzt hat Alex beide Autos geschrottet. Und jetzt muss man mal schauen, bis in China mit was für einem.
Er kriegt eh wieder das vom Logan.
Ja, aber das ist ja schon das Alte.
Ich weiß, da geben sie ihm das Alte halt.
Das Alte, jetzt sind da die Teile von vor 2 Jahren drin verbaut. Verstehe. Also ja, kein Glück auf jeden Fall für Williams mit dem ausgeschiedenen Alexander Albon und dem Logan Sargeant auf Platz 17. Sonst Show sehr wenig gesehen, schon sehr früh dann irgendwann in der Boxengasse gestanden, haben wir uns schon nicht ausgekannt.
Gearbox-Probleme, gell?
Ja, und dann nochmal drinnen gewesen, Gearbox-Problems. Ja, haben das Auto dann quasi abstellen müssen. Und ja, es will auch nicht für Steak Kick sauber wirklich in die Gänge kommen, weil der noch mit einem guten Qualifying war im Rennen, eben in diesem Pulk da gut dabei. Aber der große Ausbruch nach vorne, der ist dann auch nicht abzusehen. Und ja, ich glaube, es wird einfach Zeit, dass der Audi übernimmt. Und dann schauen wir mal, ob es besser oder schlechter wird. Also
im ersten Jahr, glaube ich, sehr schwierig. Immer wenn so ein Team übernommen wird, sowieso. Im ersten Jahr schaut schlecht aus.
Aber ich glaube, ja, es braucht einen Umbruch, weil ich meine, wir haben es bei Alfa Romeo die letzten Jahre ja auch schon gesehen. Es hat nicht sein sollen. Also da ist ja nichts wirklich vorangegangen.
Nein.
Wobei hat Sauber jemals irgendwann gute Zeiten gehabt? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Das war immer so das Entwicklungsteam für also den Nachwuchsaspirantenfahrer und jetzt halt für einen nicht mehr ganz so jungen, weil der Reporter ist eine Karriereoption.
Aber ja, der ruiniert dir das Auto nicht. Du weißt beim Valtteri, was du kriegst. Der Depp ist er jetzt ja auch nicht und dass er kein Auto fahren kann, das hat er da Jahre davor ja bewiesen mit Williams 3 Jahre lang, ja, wie wir heute nachgeschaut haben, Podien geholt jedes Jahr, wo er dort mit Williams gefahren ist. Also der kann schon Auto fahren. Aber der Sauber einfach, da geht eben auch nach Vorhalt nichts. Also du bist ja nicht einmal knapp an den Punkten dran.
Also, Sauber gibt es seit 1993, erster Grand Prix in Südafrika, da fahren wir schon immer mehr. Gefahrene Rennen 498 und jetzt würde ich beste Platzierung so, jemals in der Fahrer-WM und in der Konstrukteurs-WM. Bester Platz in der Konstrukteurs-WM?
5. 6.
Tatsächlich 4. im Jahre 2001. Und beste Platzierung in der Fahrer-WM?
7.
Ja, hätte ich jetzt auch sowas tippt.
8. Oh. Auch im Jahr 2001.
Naja, war das, wo sie, wo Red Bull Sponsor war? Sauber Red Bull oder sowas? Kann das sein?
2001 schon.
Ja, Red Bull so war das mit dem Kimi? Ist nicht der Kimi mit Sauber gefahren?
Ja, der Kimi ist mit Sauber
eingefahren. Ja, und da war Red Bull Autosponsor.
Ach so. 2001 war das schon so früh.
So, und wie viel Podien haben sie gemacht?
9. Doch mehr.
Wo war's gut?
8.
Knapp. Stark.
Aber 8 Podien ist eigentlich, kann man sich dann immer vorstellen, sauber vom
Podium. Ja, ist überraschend oder? Viel dafür, für diese Platzierungen. Das ist
kannst
ja,
da, ganz ehrlich, kannst du den Williams nochmal am Podium vorstellen?
Das ist so ferne Erinnerung, das ist schon immer wahr. Das ist ja wirklich lang her.
Ich meine, das ist ja wirklich absurd, weil ich auch durch diese vielen Rennen und so, wir haben eine so große Prozentsatz von denselben Teams auf dem Podium. Mhm. Wir haben auch heute wieder drüber geredet, dass es absurd ist, die Vorstellung, dass du einen ja, Racing Bull Haas, Sauber oder Williams auf dem Podium dir vorstellst. Das ist, ich weiß nicht, wir haben es nicht erlebt, seitdem wir diesen Podcast machen zumindest. Also ich...
Doch, den Esteban haben wir erlebt als Alphatauri-Fahrer.
Habe ich...
Im Monza hat er gewonnen.
Pierre hat den Monza als Alpha Tauri gewonnen, aber den haben wir nicht als Podcast behandelt. Das war vor unserer Podcast-Zeit.
War das nicht 2020? Wann haben wir angefangen?
21, war das ist so. 21er, 22er, 23er und jetzt im Ende 24er.
Wir haben 2020 noch nicht gemacht.
Ja, genau. Wir haben 2020 noch nicht gemacht. Weil wir
fühlt sich an, als würden wir das schon lange
machen. Wir machen es auch schon lange, René, aber so lange dann auch wieder nicht. Und ja, wir haben jetzt eine Woche Pause wieder, bevor es dann in einer Woche dann zum großen Preis von China geht. Und das ist ja erstmal auch eine Premiere für den Overtake-Podcast. Haben wir so noch nicht behandelt gehabt bei uns.
Und dann wird es noch eine Reiseepisode von uns.
Ah ja, stimmt, auch das wird wieder eine Reiseepisode. Wir müssen mal wieder schauen.
Dann haben wir uns was überlegt.
Wir müssen schauen, ob das funktioniert. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Wenn wir es hinkriegen, wäre es top.
Audiotechnisch eine komplette Katastrophe wird. Aber wir werden das natürlich hinbekommen. Auch da kriegt ihr die Rennanalyse. Nächste Woche dann erstmal wieder eine normale, unter Anführungszeichen, Folge von Overtake mit News, Social Media News etc. Und wenn ihr Feedback für unseren Podcast habt, könnt ihr euch gerne melden bei uns overtakef1@gmx.at oder ihr meldet euch bei unseren Social Media Kanälen. Gerne natürlich folgen auf Instagram @overtake_f1cast oder @overtakecast auf Twitter. So, lala. Und jetzt gehen wir noch einmal das Endklassement durch für den großen Preis von Japan 2024 während der Kirschblütenzeit in Japan hier im Frühling bei sommerlichen Temperaturen bei uns hier in Wien. Erster Platz für Max Verstappen im Red Bull, holt sein 101. Podium und glaube ich seinen 57. Sieg. Sergio Perez wird Zweiter, Carlos Sainz auf dem Podium erneut im Ferrari auf Platz 3, Charles Leclerc auf der 4, Lando Norris auf der 5, Fernando Alonso im Aston Martin auf der 6, George Russell auf der 7, vor Oscar Piastri auf McLaren, im McLaren auf Platz 8, Lewis Hamilton im Mercedes auf Platz 9 und Yuki Tsunoda holt noch den Ehrenpunkt beim Heim Grand Prix in seinem Racing Bull. Nico Hülkenberg auf Platz 11, sprechen fällt mir schon schwer in seinem Haas, Lance Stroll auf der 12 im Aston Martin, Kevin Magnussen auf Platz 13, Valtteri Bottas im Sauber auf der 14, Esteban Ocon und Pierre Gasly im Alpine auf dem enttäuschten 15. und 16. Platz, Logan Sargeant noch auf Platz 17, die Ausfälle sind Guanyu Zhou im Sauber und Daniel Ricciardo sowie Alexander Albon nach dem Startcrash nicht ins Ziel gekommen. So, da, und dann sind wir auch schon am Ende, Leute. Wie gesagt, Feedback gerne an uns und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt's brav, bleibt's gesund und René.
Wie immer, genug Benzin im Tank. Ciao.
Ciao.
Tschüss.